Guten Morgen. Ich möchte alle herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag heute Morgen mit dem Thema die Synagoge in der Bibel. Gleich zu Beginn möchte ich lesen aus Matthäus 4. Da finden wir den Anfang des öffentlichen Dienstes des Herrn Jesus, des Messias, beschrieben. Matthäus 4, 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volke. Und dann aus Kapitel 9, Vers 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Und dann noch aus Lukas 4. Die Verse 15 und dann 44. Ich lese schon von Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück. Und das Gerücht über ihn ging aus durch die ganze Umgegend. Und er lehrte in ihren Synagogen, geehrt von allen. Und dann Vers 44, ich lese schon Vers 43, er sprach aber zu ihnen, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, denn dazu bin ich gesandt worden. Und er predigte in den Synagogen von Galiläa. Ja, diese Verse machen deutlich, welche Bedeutung diese Institution in dem Leben des Messias hier auf Erden gespielt hat. Unter erstens auf dem Skript aufgeführt, gebe ich ein paar Begriffserklärungen. Unser Wort Synagoge ist ein griechisches Wort. Synagoge heißt auf Griechisch Zusammenführung. Ganz wörtlich, Synagoge. Und das heißt auf gut Deutsch eben Versammlung. Das heißt also, das Wort bedeutet erstens eine Zusammenkunft von Menschen. Die können als Synagoge bezeichnet werden. Und zweitens kann das Wort auch ein Gebäude für Zusammenkünfte bezeichnen. In Apostelgeschichte 18, Vers 7, dort ist es klar, dass mit Synagoge nicht eine Gruppe von Menschen, die sich an einem Ort versammelt, gemeint ist, sondern das Gebäude. Es geht um Paulus. In seiner Missionsreise war er da auf Korinth. Und da lesen wir, und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Titius Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, welche hörten, glaubten und wurden getauft. Sehen wir, also eine Person wird da speziell genannt, die wohnte zufällig, in Anführungsstrichen, gerade neben dem jüdischen Versammlungsgebäude. Eben Synagoge meint da das Haus, das Gebäude. Im Hebräischen nennt man das Bet Knesset. Also Bet heißt Haus und Knesset, das Wort hängt zusammen mit Hikanes, Eintreten. Also Bet Knesset ist das Haus des Eintretens, wo man eintritt, um sich dann miteinander zu versammeln. Das Wort wird sehr oft verwendet in der ältesten Bibelübersetzung, die es gibt. Das ist die Septuaginta. Das war die Übersetzung ins Griechische des Alten Testaments. Und zwar wurde das gemacht im 3. Jahrhundert vor Christus in Ägypten, in Alexandria. Und dort haben diese jüdischen Übersetzer das Wort Synagoge mehr als 200 Mal verwendet. Und zwar meistens als Übersetzung von Gemeinde, hebräisch Eda, wie zum Beispiel in 2. Mose 12, Vers 3. Oder als Versammlung, hebräisch Kahal, 2. Mose 12, Vers 6. Schauen wir uns das ganz kurz an. Das ist die Geschichte Israel in Ägypten, das Passa. Da gab es noch keine Synagogen. Und trotzdem mit diesem Wort Synagoge wird das Volk Israel bezeichnet. 12, Vers 3, Gott sagt, redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht. Am 10. Am 10. des Monats Vers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israel und sprecht. Am 10. dieses Monats, da nehme sich ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus und ein Lamm für ein Haus. Also die Gemeinde Israel wird hier bezeichnet als die Synagoge Israels. Das ganze Volk Israel. Und dann eben in Vers 6, dort haben wir nicht Eda, sondern Kahal. Und ihr sollt es, das Passalam, in Verwahrung haben bis auf den 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israel soll es schlachten. Und da ist also für Versammlung Kahal auf Hebräisch, aber das wurde dann mit Synagoge übersetzt in der Septuaginta. Nun, die Synagoge war nicht bekannt damals beim Auszug aus Ägypten. Und auch später, in den folgenden Jahrhunderten der Geschichte Israels nicht. Wo liegt der Ursprung? Es ist so, unter zweitens, Ursprung habe ich bei Punkt 2 aufgeführt, die ältesten Inschriften, die wir heute kennen, die eine Synagoge erwähnen, stammen aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Und was man archäologisch sagen kann, man hat ja diverse Synagogen ausgegraben. In Israel und auch außerhalb von Israel. In Israel hat man eine Synagoge gefunden in Jericho, aus dem 1. Jahrhundert vor Christus. Und dann kennen wir ja die Synagoge in Kapernaum, die im 20. Jahrhundert, in der ersten Hälfte, ausgegraben worden ist. Und zwar hat man dort eigentlich Überreste von zwei Synagogen gefunden. Dieser mächtige Kalkbau, der erhalten ist, ist eine Synagoge, die stammt aus dem 3., 4. Jahrhundert. Aber sie ist aufgebaut auf Basaltfundamenten. Basalt ist ein vulkanisches schwarzes Gestein, das sehr typisch ist für diese Gegend und auch für den Golan. Und dieses Fundament stammt aus dem 1. Jahrhundert. Das ist also ganz offensichtlich die Synagoge, die in Lukas 7, 8 erwähnt wird und anderen Stellen im Neuen Testament, wo der Herr Jesus also gepredigt hat, authentisch. Und diese Synagoge wurde gestiftet von einem Hauptmann in Kapernaum. Ich lese Lukas 7, Vers 5. Die Juden sagen von diesem hohen Militär, denn er liebt unsere Nation und er selbst hat uns die Synagoge erbaut. Also nicht Vers 8, sondern Vers 5, sollte man da korrigieren auf dem Skript. Das war also ein Heide, der die Finanzen übernommen hat zum Bau dieser Synagoge, die man heute noch bewundern kann. Es war sehr verbreitet, der Antisemitismus im Römischen Reich. Das ist nicht eine Erscheinung aus moderner Zeit, sondern auch die alten Römer hatten sehr verbreitet eine Abneigung gegen alles, was mit Juden und Jüdischsein zusammenhängt. Aber das war ein ganz anderer Mann. Ein römischer Hauptmann, der liebte Israel und hat darum eine Synagoge gestiftet. Weiter hat man in jüngerer Vergangenheit die Synagoge von Magdala ausgegraben. Die kann man jetzt heute auch besuchen und die Überreste dort bewundern. Die stammt aus dem 1. Jahrhundert vor Christus und wurde natürlich auch in biblischer Zeit, also in neutestamentlicher Zeit, verwendet, auch 1. Jahrhundert nach Christus. Und dann kennt man zum Beispiel noch die Synagoge von Masada aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Und man hat noch mehr ausgegraben. Zum Beispiel auf Gamla gibt es auch noch Überreste einer Synagoge aus dem 1. Jahrhundert. Aber sehen wir, mit diesen direkten archäologischen Hinweisen durch Inschriften und durch Ausgrabungen von Gebäuden kommt man bis etwa ins 3. Jahrhundert vor Christus. Das macht deutlich, dass also die Synagoge offensichtlich eine jüngere Erscheinung in der Geschichte Israels ist. In Apostelgeschichte 15, 21, das war auf dieser Apostelbesprechung in Jerusalem, da erklärt Jakobus, denn Moses hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, indem er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. Also hier weist Jakobus darauf hin, dass damals im 1. Jahrhundert die Synagoge schon eine alte Sache war. Aber eben, was heißt von alten Zeiten oder wörtlich von alten Geschlechtern, Generationen her? 3. Jahrhundert vor Christus, das sind bereits viele Geschlechter, viele, schon einige Jahrhunderte. Aber daraus wird deutlich, es ist effektiv eine nachexilische Erscheinung. Wenn ich sage Exil, meine ich das babylonische Exil der Juden, das dauerte von 606 vor Christus, erste Wegführung durch Nebukadnezar, wo Daniel mit dabei war, Daniel 1,1, über die Zerstörung Jerusalems im Jahr 586 vor Christus mit der Hauptwegführung nach Babylon und der Zerstörung des Salomo-Tempels und der Stadt Jerusalem, 2. Chroniker 36. Und die Wende kam mit der Eroberung Babels im Herbst 539 vor Christus. Die Perser und Meder übernahmen das babylonische Imperium und gaben den Juden die Erlaubnis, wieder heimzukehren ins Land der Väter. Also nach dieser Zeit des Exils entstanden die Synagogen. Und wir finden aber im Alten Testament Vorbilder, also Ereignisse, die Vorbilder waren, um schließlich diese Institution der Synagogen in allen möglichen Städten aufzubauen. Ich lese aus 2. Chroniker 17. Das ist die Geschichte von König Josaphat, eben aus der Zeit vor dem Exil, aus der Zeit der Könige. Und da lesen wir aus dieser Zeit, in der es eine Erweckung, eine Rückkehr zum Wort Gottes gab. Ich lese schon Vers 7. Und im dritten Jahr seiner Regierung sandte er, Josaphat, seine Obersten Ben-Chail und Ovadiah und Zachariah und Netanael und Michaiah, dass sie in den Städten Judas lehren sollten. Und mit ihnen die Leviten Shemaiah und Netanja und Sebadiah und Asael und Shemiramot und Jonathan und Adonia und Tobiah und Tov Adonia, die Leviten. Und mit ihnen Elishama und Joram, die Priester. Und sie lehrten in Juda, indem sie das Buch des Gesetzes des Herrn bei sich hatten. und zogen umher durch alle Städte Judas und lehrten unter dem Volk. Also da sehen wir, dieser König hatte ein Anliegen. Er sah die Not, dass Israel immer wieder von Gott wegkommt und seinem Wort, in Götzendienst verfällt. Was kann man dagegen tun? Man muss die Leute die Bibel lehren. Und darum sandte er so viele Bibellehrer aus durch ganz Israel, dass in allen Städten gelehrt wurde. Und das war natürlich ein ganz großes Vorbild für die Entstehung der Synagogen. Denn nach der babylonischen Gefangenschaft muss man sich fragen, warum ist das geschehen? Warum diese Katastrophe? So viele sind umgekommen in den Kriegen der Babylonier gegen Juda. Das war alles wegen Götzendienst. Wir sind von Gott und seinem Wort weggekommen und haben uns verstrickt in der Verehrung falscher Götter. Und darum kam es zu dieser Katastrophe. Nun, Frage, was können wir tun, dass sich nie mehr so etwas wiederholt wie eine babylonische Gefangenschaft? Wir müssen die Leute regelmäßig das Wort Gottes lehren. Und so entstand die Idee der Synagoge, wo man in allen Städten eben einen Ort der Zusammenkunft hat, an jedem Sabbat, wo man die Bibel liest und betet und die Bibel lehrt. Weitere Vorbilder waren natürlich die Ereignisse in den Büchern Esra und Nehemia. Da wird uns ja die Zeit nach der Rückkehr aus Babylon beschrieben. Und ich möchte lesen aus Esra 7. Der Priester Esra kam aus der Gefangenschaft nach Jerusalem und wir lesen dort, denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet, das Gesetz, also die Tora des Herrn, zu erforschen und zu tun und in Israel Satzung und Recht zu lehren. Das war sein Herzensanliegen. In drei Punkten. Er selber studierte die Bibel. Zweitens, er wollte die Bibel in seinem eigenen Leben umsetzen. Und drittens, andere darüber lehren. Und dann finden wir in Nehemia 8 ein Beispiel, wie Esra das tat. 8, Vers 1. Und als der siebente Monat herankam und die Kinder Israel in ihren Städten waren, da versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz, der vor dem Wassertor liegt. Wir wissen heute genau, wo das war. Wenn man nach Jerusalem kommt, in der Altstadt, da muss man zum Ophel gehen. Der Ophel, das ist der Südabhang des Tempelberges, gerade unterhalb der Südmauer des Tempelberges. Dort hat man sehr viel ausgegraben. Und vor einigen Jahren nun wurde das Wassertor freigelegt. Also dort auf dem Ophel, das ist heute der archäologische Park genannt, das Davidson Center, dort haben sie da gestanden. Und sie sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, dass er das Buch des Gesetzes Moses bringen sollte, welches der Herr Israel geboten hatte. Und am ersten Tag des siebenten Monats, das war übrigens Rosh Hashanah, das Neujahrsfest, das zusammenfällt mit dem Neumond. Der Neumond markiert immer den Monatsbeginn. Also wo aus dunkler Nacht plötzlich das erste Licht des Mondes erscheint. Ein schönes Bild von einer Erweckung, wo aus der Dunkelheit das himmlische Licht wieder beginnt zu scheinen. Und der Mond wird ja in Psalm 89 genannt, der Zeuge zwischen den Wolken ist treu. Also der Mond wird als Zeuge bezeichnet. Und wenn eben das Licht wächst wieder, das ist ein schönes Bild von einer Erweckung, die eben ausgelöst wird durch das Hören des Wortes Gottes. Also, das nur kurz zu diesem Datum. Ja gut, jemand kann sagen, das ist ja der siebte Monat, wie soll das Neujahr sein? Ja, es gibt im biblischen Kalender zwei Neujahre. Sechs Monate zuvor, am 1.1. auch. Aber es ist so, dass die Zählung der Monate hat geändert mit dem Auszug aus Ägypten. In 2. Mose 12 sagt Gott, dieser Monat soll euch der erste der Monate sein. Das war der Monat Nissan, der Passamonat. Und das war vorher eben der siebte Monat. Aber ab der Erlösung aus Ägypten wurde der siebte Monat zum ersten Monat. Und es ist klar, dann war also vor dem Auszug aus Ägypten, war der siebte Monat der erste Monat. Ja? Und zwar 1. Tischri, 1.7., das entspricht der Schöpfung. Und zwar dem sechsten Tag der Schöpfung, als Gott den Menschen erschaffen hat. Das war der erste Tischri. Die Welt selber wurde am 27. Elul erschaffen. 1. Mose 1,1. Ja, eben sechs Tage vorher. Also, 1. Tischri, Neujahrstag, ist der Tag der Erschaffung des Menschen. Und jetzt lesen wir in Nehemiah 8, Vers 2 weiter. Und am ersten Tag des siebten Monats brachte Esra, der Priester, das Gesetz vor die Versammlung. Sowohl der Männer als der Frauen und vor alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Man beachte, also nicht nur Erwachsene. Männer, Frauen und alle, die Verständnis hatten, um zuzuhören. Und er las darin vor dem Platz, der vor dem Wassertor liegt, vom lichten Morgen bis zum Mittag in Gegenwart der Männer und der Frauen und der, die Verständnis hatten. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Esra, der Schriftgelehrte, stand auf einem Gerüst von Holz, welches man zu diesem Zweck gemacht hatte. Ah, da haben wir auch schon für die Synagoge das Vorbild der Bema. Das ist diese erhöhte Kanzel, auf der die Tora und die Propheten gelesen wird. Und neben ihm standen Mattitja und Shema und Anaya und Uria und Hilkia und Maaseia zu seiner Rechten. Und zu seiner Linken Pedaya und Mishael und Malkia und Hashum und Hashbadana, Sekaria, Meschulam. Und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. Denn er ragte über dem ganzen Volk empor. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott. Und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen, so sei es, so sei es. Indem sie ihre Hände emporhoben, und sich verneigten und vor dem Herrn niederwarfen mit dem Antlitz zur Erde. Und Jeschua und Bani und Sherebia, Yamin, Akub und Shabbatai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Josavat, Hanan, Pelaya und die Leviten belehrten das Volk über das Gesetz. Und das Volk stand auf seiner Stelle. Und sie lasen in dem Buch, in dem Gesetz Gottes, deutlich und gaben den Sinn an, sodass man das Gelesene verstand. Also das ist das perfekte Vorbild für die spätere Einrichtung der Synagoge. Das Wort Gottes vorlesen und dann eben auch erklären, was es bedeutet. Hier kommt noch dazu, viele, die aus der babylonischen Gefangenschaft zurückkehrten, die jüngere Generation konnte nicht mehr Hebräisch und nicht mehr gut. Während diesen Jahrzehnten in Babel hat man allgemein Aramäisch gelehrt. Und zwar war Aramäisch damals die Weltsprache. Also mit Aramäisch kam man bei den verschiedenen Völkern im Babylonischen Reich kam man durch. Und so haben die Juden sehr schnell Aramäisch gelernt, weil die Sprache sehr eng verwandt ist mit Hebräisch. Also vielleicht ähnlich wie Holländisch und Deutsch. Also für uns ist Holländisch zu lernen überhaupt nicht schwer, ja? Babylonisch zu lernen, Akkadisch, das ist etwas ganz anderes. Also die Sprache der Babylonier, die ist zwar auch verwandt mit Hebräisch, aber ist doch ziemlich weit weg von Hebräisch und man muss pro Verb gegen 1000 Formen lernen. Also ich habe das gemacht, aber man muss wirklich auswendig lernen. Und darum war es nicht üblich, dass die Juden dann Babylonisch sprachen, aber eben, weil man überall durchkam, mit Aramäisch. Aber wenn man nur Aramäisch kann, dann hat man ein Problem mit der hebräischen Bibel. Und so war das eben auch eine Aufgabe, hier zu erklären, was das bedeutet, indem sie das eben auch auf Aramäisch sagten und kommentierten. Und daraus entstand die Tradition der Targumim. Targum heißt auf Aramäisch Übersetzung. Targumim ist die Mehrzahl. In jeder Rabbinerbibel, man nennt die Mikraot Gedolot, in mehreren Bänden, da hat man den hebräischen Text mit großen Buchstaben und daneben die Targumim, also die aramäischen Übersetzungen. Und je nach Text gibt es mehrere Übersetzungen, die sind nebeneinander aufgeführt, zum Beispiel der Targum Onkelos oder der Targum Jonathan ben Usiel. Das sind aramäische Übersetzungen des hebräischen Textes und nicht unbedingt wörtlich. Also für die fünf Bücher Mose, der Targum Onkelos ist sehr wörtlich. Aber hat auch erklärende Zusätze drin. Und dann Jonathan ben Usiel ist sehr erklärend. Da steht zum Beispiel bei Jesaja 53, das heißt, das Kapitel beginnt ja schon bei 52,13, diese Prophezeiung über den Messias: Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Da ist im Targum Jonathan ben Usiel eingefügt: Siehe, mein Knecht, Meschicha, der Messias. Also der Übersetzer hat dort gleich noch den Kommentar eingefügt: Hier handelt es sich um den Messias. Und dann weiß man in jeder Rabbinerbibel, wer dieser Knecht ist, der leidet für unsere Sünden. In Jesaja 53. Das steht in jeder Rabbinerbibel. Und dann kommen dazu noch die wichtigen Kommentare von Rashi, Abravanel und so weiter, wie all die großen Rabbiner des Mittelalters heißen. Jetzt, der langen Rede kurzer Sinn. Diese Targumim, diese aramäischen Übersetzungen, gehen zurück eben auf die Anfänge der Synagoge und zurück auf Nehemia 8, wo man dem Volk die hebräische Bibel auf Aramäisch erklären musste. Und das hat dazu geführt, dass man in Israel, in diesen Städten, wo die Leute nicht alle Hebräisch konnten, also in Jerusalem war das nicht nötig. In Jerusalem, da sprachen alle zur Zeit des Herrn Jesus Hebräisch. Und dort hatte man Mühe, mit Aramäisch durchzukommen. Aber zum Beispiel in Galiläa war das anders. Und da brauchte es den Meturgeman. Merkt man, es ist verwandt mit Targum, Übersetzung. Der Meturgeman, das ist der Übersetzer. Man las einen Vers aus der Tora, sagen wir, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Erster Satz der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und der Meturgeman muss den Satz frei übersetzen auf Aramäisch. Und dann der nächste Satz. Ve haaretz, haita tov avohu. Da muss der übersetzen. Diesen Satz auf Aramäisch. Bei den Propheten, da durfte man drei Verse lesen auf Hebräisch und der Meturgeman musste auf Aramäisch übersetzen. Damit alle verstanden, zuerst, was sagt der Bibeltext und dann auch, was bedeutet der Bibeltext. Jetzt kommt aber dazu, prophetisch sind die Synagogen schon im Alten Testament vorausgesagt worden. Schauen wir mal Psalm 74. In der inspirierten Überschrift steht dort ein Maskil. Das ist ein Gedicht zur Unterweisung, das den Leser verständig macht, von Asaph. Asaph war einer der drei großen Dirigenten des Tempelorchesters und des Tempelchores zur Zeit von König David und Salomo. Ja, und da lesen wir in Vers 1. Gott, warum hast du verworfen für immer? Rauch dein Zorn wieder die Herde deiner Weide. Gedenke deiner Gemeinde, die du erworben hast vor Alters, erlöst als dein Erbteil des Berges Zion, ist der Tempelberg, auf welchem du gewohnt hast. Erhebe deine Tritte zu den immerwährenden Trümmern. Alles im Heiligtum hat der Feind verderbt. Es brüllen deine Widersacher inmitten deiner Versammlungsstätte. Sie haben ihre Zeichen als Zeichen gesetzt. Sie erscheinen wie einer, der die Axt emporhebt im Dickicht des Waldes. Und jetzt zerschlagen sie sein Schnitzwerk, allzumal mit Beilen und mit Hämmern. Sie haben dein Heiligtum in Brand gesteckt, zu Boden entweiht die Wohnung deines Namens. Sie sprachen in ihren Herzen, lasst uns sie niederzwingen allesamt. Verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Land. Unsere Zeichen sehen wir nicht. Kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Bis wann, oh Gott, soll höhnen der Bedränger, soll der Feind deinen Namen verachten, immerfort und so weiter. Asaph beschreibt hier prophetisch die Vernichtung des Tempels. Er lebte am Anfang der Zeit des Salomonischen Tempels und er berichtet hier prophetisch über den Untergang des Tempels, die Heiden zerstören den Tempel. Jetzt ist die Frage, auf welche Zeit bezieht sich diese Prophetie? Auf die Zerstörung des Salomo-Tempels, des ersten Tempels im Jahr 586 vor Christus? Oder bezieht sich das auf die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus durch die Römer? Wir können das ganz genau sagen. Es kann nicht die Zerstörung des Salomo-Tempels sein. Warum? In Vers 9, beziehungsweise Vers 10, je nach Bibelausgabe, steht, Vers 8, beziehungsweise 9, und sie sprechen in ihrem Herzen, lasst uns sie niederzwingen allesamt, verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Diese gab es gar nicht zur Zeit des Salomo-Tempels. Aber zur Zeit des Jahres 70 nach Christus, da gab es die Synagogen im ganzen Land, in Galiläa und Judäa und in Jerusalem. Und noch wichtiger, um das zu beweisen, in Vers 9 heißt es, beziehungsweise Vers 10, unsere Zeichen sehen wir nicht, kein Prophet ist mehr da und keiner bei uns, welcher weiß, bis wann. Zur Zeit der Zerstörung des Salomo-Tempels, da gab es Jeremia. Vorher und nachher. Nach der Zerstörung hat er ja die Klagelieder geschrieben und klagte über das Elend seines Volkes und den Untergang des Tempels. Er wusste bis wann und hat auch in Jeremia 25 und 29 geschrieben, 70 Jahre wird die Zeit Babels dauern und dann kommt die Wende. Und ihr werdet zum Herrn rufen und er wird sich euer annehmen und wird euch wieder zurückbringen. Und wirklich, die Zeit Babels, also als Babel das Weltreich hatte, das war von 609 bis 539. Genau 70 Jahre. Nicht wahr? Im Jahr 612, da wurde die Hauptstadt der vorangegangenen Weltmacht zerstört, Ninive. Und die Assyrer konnten sich dann in Kriegen noch 3 Jahre weiter verteidigen. Aber dann 609 war das Assyrische Reich am Boden. Und das war die Zeit von Babel. 70 Jahre 539 im Herbst wird Babylon erobert. Und bei der letzten Party wird Belsazar mit einem Schwertstreich beseitigt. Also da gab es Propheten, die wussten und wussten bis wann. Und neben Jeremia gab es ja auch andere. Denken wir an den Propheten Hesekiel und an Daniel. Die waren alle informiert, aber zur Zeit des Jahres 70 gab es keine Propheten in Israel. Und darum ist klar, es geht hier um die Zerstörung im Jahr 70 nach Christus. Und da wird gesagt in Vers 8 bzw. 9, verbrannt haben sie alle Versammlungsstätten Gottes im Lande. Ich habe auf dem Skript hier aufgeführt, hebräisch, Moadei El, das bedeutet Versammlungsstätte Gottes. Die sind hier prophetisch angekündigt. Bevor es diese Institution gab, sagt der Prophet schon, dass die dann bei dem Tempeluntergang, wo man keine Propheten mehr hat, werden die im ganzen Land verwüstet werden. Und es ist so, in den Kriegen 66 bis 73 nach Christus und dann beim zweiten Aufstand 132 bis 135 nach Christus unter Kaiser Hadrian, da haben die Römer in Israel 985 Städte und Festungen zerstört. Das kann man nachlesen bei Cassius Dio, einem römischen Geschichtsschreiber. Und so hat sich das eben erfüllt. Nun, drittens, ein Wort zur Verbreitung der Synagogen. Also wie ich schon aus der Archäologie erklärt habe, diese Synagogen waren eine ganz wichtige Einrichtung in Israel. Aber es gab viele Juden in den Jahrhunderten vor Christi Geburt, die aus dem Land ausreisten und Handel trieben. In allen möglichen Städten, und zwar ganz besonders rund um das Mittelmeerbecken, also Nordafrika und dann heutige Türkei, Kleinasien, und bis eben, bis, sagen wir, Spanien, also das Europa von damals entlang dem Mittelmeer. Und diese Juden haben natürlich in all den Städten, wo sie hinkamen, Synagogen gebaut. Und das Problem war für diese Juden, dass sie Hebräisch verloren. Das ist immer so, wenn man mit der Familie wegzieht, die Eltern, die können es noch, und dann die jungen Leute, die lernen die Sprache der Leute, wo sie wohnen, und verlieren immer mehr die Muttersprache. Und so war das eben auch da. Und deshalb war es wichtig, dass man eine griechische Übersetzung hatte. Und die wurde in den Synagogen vorgelesen. Und zwar die Septuaginta, die es ja seit dem 3. Jahrhundert vor Christus gibt. Und das war eine ganz wichtige Vorbereitung aufs Evangelium hin. Wir sprechen ja jetzt über die Zeit des Römischen Reiches. Und warum war dann Griechisch so wichtig? Viele wissen das nicht. Sie meinen, die Sprache des Römischen Reiches sei Latein gewesen. Ja, natürlich. Die Sprache der Römer war Latein. Aber die Weltsprache im Römischen Reich, also die Sprache, mit der man überall durchkam, im ganzen Mittelmeerraum, war Griechisch. Das geht nämlich noch zurück auf Alex. Also wir haben in der Schule gelernt, Alexander der Große, der ja von 336 bis 323 vor Christus in sagenhaft kurzen 13 Jahren die ganze damalige Welt erobert hatte. Von Europa, Griechenland her, über afrikanische Gebiete, Ägypten, bis nach Pakistan, über den Indus hinaus. Damals sagte man bis nach Indien, ja. Und da wurde Griechisch eingeführt. Das hat Aramäisch als Weltsprache ersetzt. Und als eben die Römer ihre Macht immer mehr ausbreiteten und schließlich auch die letzten Reste des Alexanderreiches vernichteten, da blieb Griechisch weiterhin die Verkehrssprache. Und jetzt versteht man auch, warum das Neue Testament eben nicht auf Latein geschrieben wurde, sondern auf Griechisch. Das war das Englisch von damals. Und erstaunlich, der Apostel Paulus konnte den Römerbrief in die Hauptstadt des Römischen Reiches auf Griechisch schreiben. Und man konnte in der Gemeinde in Rom den Römerbrief auf Griechisch vorlesen und davon ausgehen, dass die Leute das verstehen. Das ist schon erstaunlich. Das ganze Neue Testament wurde auf Griechisch geschrieben im Original, weil das eben die Verkehrssprache ist. Und Gott wollte mit der Wahl dieser Sprache zeigen, das Evangelium ist nicht nur für ein Volk bestimmt, für Israel, sondern soll jetzt alle Völker erreichen der Welt. Ja, und so war also die Ausbreitung der Synagogen im Mittelmeerraum eine ganz wichtige Vorbereitung fürs Evangelium. Dadurch bekamen nämlich Heiden, mit dem Wort meine ich nicht Juden, den Zugang zum Alten Testament. Dass ein Heide Hebräisch lernen würde, das war nicht gerade zu erwarten im Altertum. Aber die konnten ja Griechisch. Und in den Synagogen wurde Griechisch vorgelesen. Und genau in der Zeit vor 2000 Jahren stellt man fest, dass es viele Nichtjuden gab im Römischen Reich, die hatten wirklich genug von diesen römisch-griechischen Göttern, die so übel sind, die nach ihren Mythologien Ehebruch betreiben, Menschenraub, Hurerei und Mord und alles Mögliche. Ja? Wie sollen solche Götter irgendein Vorbild sein? Und wie soll man solche Geschichten den Kindern erzählen? Welche Vorbilder werden ihnen da gegeben? Und so gab es viele Nichtjuden, die hatten wirklich die Sehnsucht, einen gerechten, ewigen, persönlichen Gott kennenzulernen. Und man hörte überall im Römischen Reich, es gibt ein Volk, das ist ganz speziell, es ist einfach anders als die anderen. Viele hassen das, aber es ist einfach ganz anders. Und die haben in Jerusalem einen Tempel für den einen Gott. Und da gibt es kein Bild. Die verehren kein Bild, sondern dieser Gott ist unsichtbar und allgegenwärtig. Und so hatten viele ein Interesse, diesen Glauben der Juden kennenzulernen und gingen dann auch besuchsweise in die Synagogen. Und so kamen viele zum Glauben an den Gott Israels. In der Apostelgeschichte findet man diese Nichtjuden. Wir haben gerade vorhin aufgeschlagen, Apostelgeschichte 18, können wir das nochmals auftun? Apostelgeschichte 18, Vers 7. Und er ging von dannen fort und kam in das Haus eines Gewissen mit Namen Titius Justus, welcher Gott anbetete, dessen Haus an die Synagoge stieß. Nun, dieser Ausdruck, welcher Gott anbetete, das ist der Fachausdruck damals für Heiden, die den Glauben an den Gott Israels annahmen. Und die findet man eben an zahlreichen Stellen in der Apostelgeschichte. Ein Beispiel dazu. Man kann für sich mal alle die Stellen heraussuchen in der Apostelgeschichte, wo es heißt, von denen, die Gott anbeteten oder die Gott fürchteten. So wurden diese auch genannt. Apostelgeschichte 13, da geht es um die Synagoge in Perge, Pamphylien. Antiochien in Pisidien. Und Paulus ging durch Perge in Pamphylien und kam nach Antiochien, das ist heutige Türkei. Vers 42. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass sie auf den folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten. Dieser Ausdruck anbetende Proselyten meint also nicht Juden, die ins Judentum übergetreten waren und also durch Religionswechsel Juden wurden. Also man gehe nach in der Apostelgeschichte all diesen Stellen, Anbetenden oder eben die Gott fürchten oder Proselyten. Und dann findet man eben diese vorbereiteten Heiden für das Evangelium. Und gerade in der Apostelgeschichte sehen wir, dass gerade aus dieser Gruppe viele zum Glauben kamen ans Evangelium. Die waren vorbereitet, weil sie die Bibel schon kannten, das Alte Testament, und waren dann bereit, die Botschaft von dem Messias, der jetzt gekommen ist, und all die Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den leidenden Messias erfüllt hat. Und dann noch eine spezielle Frau, Apostelgeschichte 16. Ich lese ab Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir, sagt Lukas, hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gewisse Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich dem Herrn treu sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Diese Lydia war eine Nichtjüdin. Aber sie trat ins Judentum über, beziehungsweise glaubte an den Gott der Bibel. Und als Paulus und Lukas kamen, das Evangelium brachten in Philippi, kam sie zum Glauben. Vorbereitet durch das Judentum und durch die griechische Bibel, durch die Septuaginta, die übrigens sehr oft im Neuen Testament von den Aposteln zitiert wird. Nicht immer. Manche Zitate aus dem Alten Testament, und es gibt ja deren Hunderte, sind direkt aus dem Hebräischen übersetzt worden von den Aposteln. Und andere sind fast wie die Septuaginta, ein bisschen anders. Und dann solche, die sind genau wie die Septuaginta. Also man kann sagen, die Septuaginta war die Bibel der ersten Zeugen des Herrn Jesus und der Apostel. Sie haben diese Bibel benutzt, obwohl sie übrigens viele Fehler aufweist. Aber natürlich hat der Heilige Geist nicht die Fehler verwendet, wenn aus dem Alten Testament zitiert wird. Und darum ist an manchen Stellen eben direkt aus dem Hebräischen übersetzt worden und nicht nach der Septuaginta. Das zeigt, dass man also auch eine Bibel, die Fehler hat, kann man immer noch brauchen, um das Evangelium zu verkündigen. Aber man muss sie zwischendurch auch ein bisschen korrigieren. Das haben die Apostel auch gemacht. Aber eben von den Fehlern haben wir nichts im Neuen Testament. Ja, jetzt machen wir an dieser Stelle eine Viertelstunde Pause.